Vielleicht sollte ich noch kurz sagen, ich arbeite seit einigen Jahren, jetzt sind es schon eigentlich Jahrzehnte, mit Herbert Janssen zusammen, dem ich sehr, sehr viel verdanke für die ganze Bibellehre. Mit dem habe ich auch immer wieder auch schwierige Fragen in der Bibel gewälzt und das hat mir sehr viel geholfen, was er mir weitergegeben hat. Einiges ist sicher dann auch auf ihn zurückzuführen. Ich komme gerade aus der Ukraine. Am Samstag bin ich aus der Ukraine gekommen. Es war auch eine sehr gute Zeit dort. Wir waren da, ein Bruder und ich, Valentin Linovic, einige kennen den von euch. Der war mit mir dort in Moldawien zuerst und dann in der Ukraine. Und wir haben gesehen, es braucht viel Gebet. Das ganze Land ist irgendwie so gedrückt und es ist Unruhe. Und in den Gemeinden flehen sie und beten sie, dass der Krieg bald aufhört, weil jetzt auch schon die jungen Leute aus der auch unter den Christen, ja, auch Leute an die Front müssen und so. Das ist immer schwierig. Ja, ansonsten, ich habe einige Sachen mitgebracht, ein paar Bücher von Herbert Janssen und zwei Bücher, die Herbert Janssen und ich gemeinsam geschrieben haben und das Neue Testament von Herbert Janssen. Wenn ihr Interesse habt, also dann könnt ihr euch gerne da bedienen. Das heißt, ich gebe das einfach zu dem Selbstkostenpreis weiter. Ich möchte da nichts dran verdienen. Das ist so von links nach rechts 10, 8, 5, 3, 3, 3. Dann habe ich noch ein Buch mitgebracht, das liegt auch hinten eins davon bei eurem Büchertisch. Das heißt Bible Difficulties von Gleason Archer. Das gibt es auch auf Deutsch, ich weiß den Titel aber nicht. Wer das zu unserem Thema, ist das sehr, sehr gut für wichtige, schwierige Fragen in der Bibel. Ein Bruder, ein bibeltreuer Bruder, der sich sehr intensiv befasst hat mit einigen Schwierigkeiten und scheinbaren Widersprüchen in der Bibel, eine große Hilfe. Also, was erwartet uns? Einige von euch haben ein Blatt bekommen oder noch gar nicht?
Ja, Sie konnten es sich rauslassen.
Ich habe hier ein paar Fragen da drauf auf dem Blatt und aber es sind zu wenige, aber vielleicht können der eine oder andere, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir es ein bisschen verteilen könnten, sodass der eine oder andere reinschauen könnte. Dann wisst ihr auch ein bisschen einige so Fragen, die da sind und die uns beschäftigen. Es geht um Knoten in der Bibel. Das heißt einerseits Schwierigkeiten, wo man Stellen nicht miteinander zusammenkriegt. Andererseits scheinbare Widersprüche, das kann es auch geben. Oder überhaupt sehr schwierige Fragen und wie geht man da ran? Also ich habe da einmal eine Reihe von solchen Fragen zusammengestellt auf dem Blatt. Da werden wir wahrscheinlich nicht bis morgen fertig werden, aber wir wollen dieses Seminar fortsetzen im April. Es sind auch von eurer Seite her, könnt ihr gerne Fragen stellen. Also ich werde mal ein paar Sachen jetzt so mal den Start machen, aber wir können gerne dann auch auf Fragen von eurer Seite her eingehen, wenn es in der Möglichkeit liegt, die zu beantworten. Ja, es gibt ja Fragen, die sind sehr schwierig. Und da gibt es auch Fragen, wo es gar keine Antwort gibt. Zum Beispiel, woher das Böse kommt. Ja. Und wie das Böse entstanden ist. Da gibt es keine Antwort darauf. Aber bevor wir da auf diese Fragen eingehen, möchte ich 5 Punkte, allgemeine Punkte bringen, warum wir Schwierigkeiten haben mit Bibelstellen. Die Bibel ist in dem Grundtext unfehlbar, das heißt in der Sprache, in der sie geschrieben wurde und in dem Originalen, in dem sie geschrieben wurden, in dem die Schriften, die Heiligen Schriften geschrieben wurden, ist kein Widerspruch und keine Fehler. Die Gründe, warum wir Probleme haben, ist erstens, weil wir in einem bestimmten Punkt die Wahrheit der Heiligen Schrift noch nicht ganz erkannt haben. Ja, Paulus sagte, dass wir aus Stücken erkennen. In 1. Korinther 13 steht das. Wir erkennen aus Stücken. Das heißt, wir sammeln unsere Erkenntnis aus Stücken zusammen, aber unsere ganze Erkenntnis ist ein Stückwerk. Und wir können nie sagen, dass wir jetzt 100% alle Wahrheit wissen. Denn wir Menschen sind fehlbar. Die Schrift ist unfehlbar. Also warum wir Schwierigkeiten haben, ist zu einem Mal daran, dass wir nicht alles richtig erkannt haben aus der Schrift. Da liegt das Problem dann bei uns, oder die Schwierigkeit, oder der Grund liegt bei uns. Zweitens, ein weiterer Grund, warum wir Schwierigkeiten haben, ist, dass wir aus Übersetzungen lesen. Das heißt, wir haben unsere Bibel vor uns, aber das ist eine Übersetzung aus der Ursprache. Und ich habe 15 Jahre lang fast, habe ich mich auch mit Bibelübersetzung befasst. Und ich weiß seither, was das für Arbeit ist und was das, ich schätze seither die Leute, die Bibel übersetzen, schätze ich sehr, sehr, weil ich weiß, was dahinter steckt. Und gerade beim Bibelübersetzen kommt man oft auf Punkte, auf Situationen, wo man nicht weiter weiß, wo man sagt, man braucht unbedingt Fußnoten und muss eine Alternative, eine Variante in die Fußnote geben, sonst geht es gar nicht. Ja, deshalb haben gute Bibelübersetzungen auch Fußnoten, bei einer schwierigen Stelle, wo dann eine alternative Möglichkeit dann angegeben ist in der Fußnote. Überhaupt ist das, die Tatsache, dass wir es mit Übersetzungen zu tun haben, ist ein Grund, warum manche Schwierigkeiten entstehen. Wir werden darauf zurückkommen. Der Text kann verschieden wiedergegeben werden, auf Deutsch wieder, der hebräische Text oder griechische Text kann auf Deutsch verschieden wiedergegeben werden, oder auch der Text wurde an manchen Stellen sogar falsch wiedergegeben. Ich habe Bibelübersetzungen gesehen, das ist eindeutig falsch wiedergegeben. Da haben sich die Übersetzer zu wenig Mühe gemacht. Oder, ich weiß nicht den Grund, aber jedenfalls ist das Ergebnis falsch. Zum Beispiel in der Hoffnung für alle steht bei 1. Korinther 12, Vers 13, dass man durch die Taufe, also durch die Wassertaufe, Mitglied am Leib Jesu Christi wird. Das ist rein von dem Zusammenhang der Bibel her unmöglich. Und an der Stelle kann man auch nicht so übersetzen. Die haben frei übersetzt und haben da was hingeschrieben, was sie gedacht haben, dass es heißen könnte, aber was der Text nicht sagt. Versteht ihr? Dadurch entstehen Probleme. Ja, dadurch entstehen falsche Lehren. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Dritter Punkt, und da gibt es noch, dann haben wir noch das Problem, zusätzlich als Unterpunkt zu den Übersetzungsproblemen haben wir das Problem, dass die Handschriften, die wir heute haben, aus denen übersetzt wurde, dass die Handschriften manchmal unzuverlässig sind. Das heißt, es gibt Handschriftenmaterial, also griechische Handschriften oder hebräische Handschriften, die nicht dem Original entsprechen. Überhaupt ist es ein ganz großes Thema unter Theologen. Die Bibeln, die wir haben, also vor allem jetzt, ich nehme jetzt mal die Bibeln, die jetzt im evangelikalen Bereich recht verbreitet sind, wie die Elberfelder und die Schlachter und die Menge-Bibel und die neue Luther-Bibel und so diese allgemein, da haben wir eigentlich im Grundsatz keine so großen Probleme. Aber sie beruhen auf verschiedenen Grundtexten. Das heißt, der griechische, vor allem im Neuen Testament, im Alten Testament ist man sich relativ einig. Im Neuen Testament gibt es ein paar Verse in der Bibel, merkt man, der eine hat einen Vers, da ist der Vers länger als beim anderen. Ja? In der Bibelstunde liest der eine was vor aus seiner Übersetzung, der andere aus seiner Übersetzung und dann kommen sie drauf, bei mir fehlt da ein halber Vers. Ja? Und das ist dann darauf zurückzuführen, dass der griechische Grundtext, manche Handschriften haben einen halben Vers weniger und manche haben einen halben Vers mehr. Das ist allerdings nur nicht so häufig der Fall, zum Glück nicht. dass man nicht meinen müsste, man kann die Bibel gleich wieder abgeben. Nein, so ist es nicht. Aber es sind doch manchmal sind solche Fälle da. Oder einmal steht er und dann steht Gott. Ja? Ja, heißt jetzt er oder heißt es Gott? Sagt er, ist ja egal, er ist einfach Gott hier. Ja, aber manchmal, an manchen Stellen könnte es ein Problem bereiten. Ja? Deshalb also gibt es auch hier Schwierigkeiten, die aufgrund der Übersetzungen da sind. Dritter Punkt. Unser heutiges Verständnis einer Sache kann uns auch ein Problem bereiten. Ja, zum Beispiel die Fußwaschung. Die Fußwaschung damals war was anderes als die Fußwaschung heute. Heute waschen wir uns nämlich nicht die Füße vor dem Essen. Damals hat man sich vor dem Essen die Füße gewaschen. Wir waschen uns die Hände vor dem Essen, aber nicht die Füße. Ja, wenn man nämlich ins Zimmer reingeht, dann ging man damals von der staubigen Straße ins Zimmer und das Zimmer war aber ein Teppichboden und da durfte kein Staub am Boden liegen, weil man aß nämlich am Boden. Und dann muss man sich die Füße waschen, bevor man zu einem Esssaal kommt, ja, in den Esssaal hineingeht. Und das haben wir nicht mehr. Ja. Jetzt, wenn wir das nicht wissen, könnte es ein Problem geben. Ja. Also manchmal ist es auch das Verständnis der damaligen Zeit, das uns fehlt, sodass wir dann ein Problem damit haben, mit einer Bibelstelle. Oder die Ruth, wir werden vielleicht noch darauf zurückkommen, wie die Ruth sich benimmt, als sie gerne heiraten möchte. Ja? Und sie kommt zum Boas. Ja? Also wenn ein moderner Mensch das liest, denkt er sich, also was ist denn hier los? Ja? Und für damalige Zeiten nimmt man den Hut ab und sagt, oh, die macht das aber fein. Ja? Also es ist ganz verschiedene Reaktion. Ja? Je nachdem, hat man die Sitte der damaligen Zeit verstanden oder nicht. Solche Probleme bekommt man beim Bibellesen, wenn man nicht den Hintergrund weiß. Oder weil man heute ein anderes Verständnis hat über Dinge und sich zu wenig damit befasst hat, wie das damals war. Viertens, es kann sein, dass wir deshalb Schwierigkeiten haben, weil wir jahrelang nur eine Seite einer Wahrheit gehört haben. Und die Wahrheit besteht aber aus zwei Seiten. Das kann auch sein. Ja. Das heißt, dann haben wir nicht gründlich mit dem Text auseinandergesetzt oder der uns den Text gelehrt hat, hat sich nicht so gründlich mit dem Text auseinandergesetzt und deshalb haben wir jetzt Schwierigkeiten damit. Also das kann auch sein. Man sagt dann, es ist ein Problem der Deutung oder der Interpretation. Eigentlich ein Problem der Auslegung. Auslegung heißt ja Darlegung des Textes. Auslegung heißt, dass das, was im Text steht, wird einfach auseinandergenommen und dargelegt. Ja, das heißt Auslegung. Es gibt eigentlich nur eine Auslegung. Ja. Also nur eine richtige Auslegung. Es gibt nur eine richtige Auslegung. Das ist die des Textes. Alles andere ist nicht Auslegung, sondern ist Missdeutung. Ja, oder Vergewaltigung des Textes. Aber das ist hier auch ein Punkt, wir kommen wahrscheinlich auch zu solchen Fragen noch. Und das fünfte und letzte, es werden immer irgendwelche Schwierigkeiten bleiben, weil uns einfach Informationen fehlen, weil Gott es nicht sagt. Zum Beispiel das Thema, woher kommt der Satan, beziehungsweise woher kommt das Böse, ja, überhaupt? Wie kam das Böse auf die Welt? Ja? Wie kam das Böse in einen Engel hinein? Wie kam der böse Gedanke? Woher kommt der? Ja, das sind Fragen, die nicht in der Bibel gelöst werden. Die Antwort wird nicht gegeben. Es gibt einige solche Fragen, wo die Antwort nicht gegeben wird. Das hat Gott sich vorbehalten und dann müssen wir das so stehen lassen. Also haben wir das, ich wiederhole. Erstens, wir haben in einem bestimmten Punkt die Wahrheit noch nicht richtig erkannt. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, unsere Übersetzungen sind mangelhaft, sei es, dass das Deutsch mangelhaft ist oder sei es, dass der griechische Text, der dahinter steht, auf ein unzuverlässiges Handschriftenmaterial zurückgeht oder sei es, dass überhaupt einfach falsch übersetzt wurde, weil der Übersetzer es nicht verstanden hat. Drittens, unser heutiges Verständnis einer Sache bereitet das Problem, weil wir nicht genug uns damit befasst haben, wie das damals war, mit dem damaligen Zusammenhang, Kultur oder auch damalige Zeit. Viertens, wir haben nur eine Seite der Wahrheit gehört und vielleicht die andere ist uns bis jetzt noch gar nicht untergekommen, dann kann es sein, dass wir ein Problem haben. Und fünftens, dass Schwierigkeiten, einige Schwierigkeiten bleiben, weil Gott sie uns einfach nicht gesagt hat. Das als Einleitung. Und wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr sagt, oh, das ist mir zu schnell, kannst du es bitte wiederholen, dann dürft ihr gerne unterbrechen, dürft ihr Fragen stellen. Also das ist nicht als Vortrag alleine gedacht, das ist auch so ein bisschen mit ich darf ruhig im Gespräch sein. Ja. Jetzt machen wir es so, ich gehe jetzt, wir werden jetzt einige Fragen von dem, was auf dem Blatt steht, werde ich jetzt mit euch durchgehen. Ich werde versuchen, kompakt, wir haben nicht die Zeit, dass wir jede Frage 2 Stunden besprechen, aber wir werden versuchen, kompakt auf einige Fragen eingehen. Und wir fangen ganz vorne in der Bibel an. Ein sehr beliebtes Thema unter Theologen ist, dass die Frage, ist nicht ein Widerspruch da zwischen dem ersten und dem zweiten Kapitel der Bibel? Ist das die erste Frage auf dem Blatt? Ja, dann haben wir das gleich. Gut, weil ich habe. Es geht hier vor allem um die Verse, von Vers 5 weg, in Kapitel 2, von Vers 5 weg und das ganze restliche Kapitel eigentlich. Denn in Vers 5 wird uns beschrieben, dass Gott, ja, ich lese mal vor, und ich lese jetzt mal von der Elberfelder Übersetzung, revidierte Elberfelder Übersetzung. An dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel machte, noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprost, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht auf die Erde regnen lassen und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Und der Herr pflanzte einen Garten in Eden. Im ersten Moment denkt man sich, hier ist doch die Reihenfolge anders als vorne im ersten Kapitel. Im ersten Kapitel wird uns berichtet, dass Gott am dritten Tage das Land gemacht hat, das Trockene, und auf dem Trockenen dann hat er das Gras und das Kraut und Samen, Früchte und Bäume und so weiter, all das gemacht am dritten Tag, und am sechsten Tag hat er den Menschen gemacht. Und hier hat man so irgendwie den Eindruck, als ob Gott zuerst den Menschen gemacht hat, Vers 8, Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden und dorthin setzte er den Menschen, den er gebildet hatte. Also da hat er den Menschen gemacht und den Menschen hat er in den Garten gesetzt. Manche meinen, hier ist irgendwo ein Problem mit der Reihenfolge, wie das alles entstanden ist. Und vor allem später dann, in Vers 18 sagt Gott, es ist nicht gut, dass Adam oder dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes. Es scheint so, als ob Gott nach diesem Vers, als ob Gott zuerst den Adam gemacht hat, dann die Tiere und dann die Eva. Das kommt denn so vor, wenn man das so liest. Man muss aber bedenken, dass was in Kapitel 1 berichtet ist, ist der eigentliche Schöpfungsbericht. Und da wird uns genau berichtet, detailliert, wann was geschaffen wurde. Und Kapitel 2 ist ein Detailbericht, eigentlich ein Ergänzungsbericht, wo einige Details dann jetzt noch herausgegriffen werden. Und da kommt hinzu, dass die hebräische Sprache kennt nicht die Vorvergangenheit. Die gibt es nicht auf Hebräisch. Das heißt, wir im Deutschen sind reicher in der Sprache, in der Grammatik als die Hebräer. Eine Vorvergangenheit kann der Hebräer nur mit normaler Vergangenheit ausdrücken. Das heißt, wenn er hier zum Beispiel sagt, in Vers 18, der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht, und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und brachte sie zu den Menschen, könnte man genauso gut übersetzen, Vers 19, und Gott, der Herr, hatte gebildet aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu den Menschen. Versteht ihr? Er hatte sie gebildet, nämlich vorher, ja, vor dem Adam. Und die brachte er dann zu den Menschen. Also wir Deutschen, wir würden sagen, ja, aber hier steht doch eindeutig die Reihenfolge, er hat den Menschen schon da, oder? Sucht für den Menschen eine Hilfe und dann bildet er die Erde. Aber so steht es nicht da. Und vor allem das Hebräische gibt es nicht her. Das heißt, es wird vorausgesetzt in Kapitel 2, dass ich weiß, was in Kapitel 1 schon berichtet wurde. Und dann verstehe ich auch das, was hier steht. Also ich müsste schon zuerst einen Widerspruch finden wollen, dass ich hier einen Widerspruch sehe. Wenn ich weiß, er hat ja zuerst die Tiere gemacht, dann kann ich es auch so lesen. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes, nämlich vorher dem Adam. Ja? Und diese brachte er dann zu dem Adam, als er ihn gemacht hatte. Das heißt, ich muss mir hier das ergänzen, was ich schon weiß aus Kapitel 1. Und wie gesagt, einfacher ist es noch, würde man hier mit Vorvergangenheit übersetzen. Gott, der Herr, hatte aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes gebildet, alle Vögel des Himmels, und er brachte sie zu den Menschen. Dann ist jede Schwierigkeit schon vorbei. Versteht ihr? Warum macht man es nicht? Frage ich mich auch. Ich habe jetzt dann nachgeschaut, welche Übersetzungen haben das so, und habe festgestellt, die neue evangelistische Übersetzung von Van Heiden, kennt ihr die? Die hat hier Vorvergangenheit. Der hat gedacht, der Übersetzer. Und noch eine, jetzt weiß ich nicht, welche das war, die habe ich jetzt nicht hier. Noch eine habe ich es gesehen. Die hatten hier das Plusquamperfekt, die Vorvergangenheit übersetzt. Und dasselbe ist in Vers 5. Man könnte Vers 5 einfach so übersetzen. Und noch war kein Strauch des Feldes auf der Erde und noch sproste nicht grünes Gewächs. Das war vor der Erschaffung der Pflanzen am dritten Tag. Denn Jahwe Gott hatte nicht regnen lassen auf die Erde. Und es gab keinen Menschen, das war vor dem sechsten Tag. Es gab keinen Menschen, den Erdboden zu bedienen. Aber eine Nässe stieg auf von der Erde und drängte die ganze Fläche des Erdbodens. Oder eine Feuchtigkeit stieg auf von der Erde und drängte die ganze Fläche des Erdbodens. Das ist irgendwann, jedenfalls ab dem dritten Tag. Und Jahwe bildete den Menschen, nämlich am sechsten Tag, Staub von Erde und hauchte in seine Nase Atem des Lebens und der Mensch wurde zu einer lebenden Seele, nämlich am sechsten Tag. Und Jahwe pflanzte oder hatte gepflanzt einen Garten in Eden. Da das hier spezifisch der Garten Eden ist, kann beides möglich sein. Entweder hat er den schon am dritten Tag gepflanzt oder hat ihn erst nachträglich noch gepflanzt, weil er einen schönen Garten noch machen wollte für den Adam. Das müsste man hier einfach offen lassen. Er pflanzte oder er hatte gepflanzt, in der Fußnote, hatte gepflanzt einen Garten in Eden gegen Osten. Und er setzte den Menschen, den er gebildet hatte, dorthin. Vers 9, und Jahwe Gott hatte sprossen lassen, Vorvergangenheit, hatte sprossen lassen aus dem Erdboden allerlei Bäume nach Aussehen, nämlich am dritten Tag, oder? Und so weiter und so weiter. Also hier in Vers 9 und dann in Vers 19 würde ich hier mit Vorvergangenheit übersetzen, das verlangt der Zusammenhang. Und dann sind alle Schwierigkeiten schon gelöst. Die ganzen Bibelkritiker können ihre Argumente nicht mehr bringen und sagen, es gibt Widersprüche zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2. Das heißt, hier löst sich der Widerspruch auf, indem man die hebräische Sprache kennt. Indem man genaue Übersetzungen hat und indem die hebräische Sprache ein bisschen auf den Grund geht. Wie gesagt, mindestens zwei Übersetzungen oder waren es sogar drei, habe ich gefunden im Deutschen. Und ich glaube, mindestens eine im Englischen, die das hatte. Ich habe das im Computer gehabt, aber Ich kann euch das später sagen, welche Übersetzungen das waren. Dazu Fragen? Kapitel 1, Kapitel 2? Ja?
Ich habe eine Frage, und zwar zum Regen.
Ja?
Also, was hier übersetzt wird mit Regen?
Ja?
Stimmt das Wort Regen?
Der Herr hatte noch nicht regnen lassen.
Gibt es den Regen nicht erst bei.
Oder Flut?
Ja, nach der Flut.
Also, die Frage ist nach dem Regen. Ob es denn nicht erst nach der Flut gegeben hat, ich weiß es nicht. Ja, es steht ja hier nur da, dass er noch nicht hatte regnen lassen. Das noch nicht kann sich auch entweder beziehen auf die Zeit nach der Flut. Also noch nicht heißt vor der Flut und nach der Flut, also mit der Flut hat er dann regnen lassen. Oder gab es schon Regen, aber dann nur einen ganz leichten Nieselregen, dass das alles schön befeuchtet wurde. Das geht nicht aus dem Text hervor, aber das Wort heißt schon Regen. Es heißt ja nicht Regenguss, es gibt ein anderes Wort für einen Regenguss, klar, aber das normale Wort für Regen wird hier schon verwendet. Aber es steht nicht da, wann dieser Regen dann kam. Also müssen wir es offen lassen, wir wissen das gar nicht. Ob es vor der Flut nicht überhaupt nur so leichten, ganz, ganz leichten Regen oder fast Nebel, wie wir sagen Nebel oder ein feuchter Nebel, wenn dann du gehst durch den Nebel und du bist ganz nass nachher. Vielleicht war es in der Art. Das gibt die Bibel hier nicht klar Antwort. Sicher ist, dass das, was bei der Flut geschah, dann was Neues war, nämlich so viel Wasser auf einmal. Und überhaupt solche Art Regen. Und wenn es auch den Regenbogen, so wie es scheint, auch erst nachher gab, es ist auch nicht hundertprozentig sicher, aber allein die Art, wie das so beschrieben wird, dass Gott den Regenbogen in die Wolken setzte, zeigt, dass also der Regenbogen doch nicht vorher, schon vorher da war. Dann er setzte ihn dann dorthin, den Regenbogen, also nach der Flut. Dann muss ich also rechnen, dass die Art Regen, wie wir sie heute haben, dass es die nicht vor der Flut gegeben hat. Das ist jetzt meine Schlussfolgerung daraus. Ich möchte gerade jetzt noch auf eine Frage eingehen, die auch ein Problem bereitet. Jetzt ist aber nicht ein Widerspruch, aber nun gut, vielleicht könnte der eine oder andere sogar einen Widerspruch darin sehen. In Vers 2. Kapitel 1, Vers 2. Das wäre hier die nächste Frage. Oder ist es die dritte? Die zweite Frage. War die Erde wegen des Falls des Satans wüst und leer oder wegen was anderes? Die Erde war wüst und leer. Da ist zuerst schon mal die Übersetzung eine Frage. Heißt es ward oder war? Heißt es wurde oder war? Manche Übersetzungen haben hier wurde, die meisten haben war, einige haben wurde mit war und mit Fußnote wurde. Es ist jetzt so, grundsätzlich im Hebräischen rein grammatikalisch ist beides möglich. Ja? Das ist dann schon richtig, wenn in der Fußnote oder wurde steht. Nach den hebräischen Kommentatoren, wie zum Beispiel Keil, zu schließen, ist das hier eindeutig war und nicht wurde. Weil, das sind grammatikalische Feinheiten, kann ich nicht darauf eingehen, aber theologische Hebräischkenner meinen, es muss war heißen, nicht wurde. Also das heißt, nicht die Erde wurde wüst und leer, sondern die Erde war wüst und leer. Jetzt kann man sagen, naja, das löst immer noch nicht die Frage, denn das könnte einfach eine Beschreibung des Zustandes sein, der jetzt dann war, nachdem irgendetwas geschehen war. Die Frage ist jetzt vorher der Fall Satans geschehen, dazwischen Vers 1 und Vers 2 der Fall Satans geschehen und dadurch wurde die Erde wüst und leer oder nicht? Wann der Fall Satans war, wissen wir gar nicht. Das ist mal eins, das müssen wir uns klar machen. Wann der Fall Satans war, ist eine eigene Frage, die nicht haargenau geklärt wird. Man kann vermuten, vor der Erschaffung des Menschen und vor der Erschaffung der Erde, weil er nämlich plötzlich dann da ist in Kapitel 3 Und weil in Hiob steht, dass Gott zuerst die Engelwelt geschaffen hat, auch das ist nicht so eindeutig. Das würde ich lieber mal offen lassen. Aber eins ist sicher, eins ist ganz sicher. Die Erde war nicht deshalb wüst und leer, weil der Satan gefallen ist. Und ich versuche das jetzt zu belegen. Die Erde war nicht wegen dem Fall Satans wüst und leer. Erstens, was uns hier weiterhilft, ist Parallelstellen in der Bibel. Ist ja immer wichtig, oder? Wenn wir auf Fragen kommen, so schwierige Fragen, Zusammenhang. Was sagt der Zusammenhang der Heiligen Schrift? Na, da können wir zu 2. Mose 20, Vers 11 gehen. Und da lesen wir, ihr kennt das auswendig, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde erschaffen. Sechs Tage soll der Mensch arbeiten und am siebten Tage soll er ruhen, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde erschaffen. In sechs Tagen hat er Himmel und Erde erschaffen. Das, was wir hier haben in Kapitel 1, ist genau der Bericht von diesen sechs Tagen. Da hat der Herr Himmel und Erde erschaffen. Nicht in einem Tag hat Gott Himmel und Erde erschaffen und dann kam der Satan, der hat alles wieder kaputt gemacht und dann hat Gott die Himmel und die Erde in sechs Tagen wiederhergestellt. Nein, nein, nein. In sechs Tagen hat Gott, der Herr, Himmel und Erde erschaffen. Ja? Erschaffen heißt wirklich erschaffen. Genau das, was wir darunter verstehen. Nicht wiederherstellen. Also allein die Parallelstelle in 2. Mose 20, Vers 11 sagt uns, dass Gott nicht zweimal geschaffen hat, sondern einmal, und zwar war dieses Schöpfungswerk ein Sechstagewerk. Das steht noch an anderen Stellen der Bibel, dass Gott in sechs Tagen erschaffen hat. Das wäre mal der erste Punkt. Also der Text selber sagt, dass Gott geschaffen hat, und zwar, wo steht das jetzt im Text? Das steht in Vers 1 und das steht in Vers 21. Und das steht in Vers 27. Und das ist bezeichnend. Schaut euch mal das an. In Vers 1, das war am ersten Tag, da steht das Wort schaffen. Gott schuf am Anfang. Was schuf er dort? Er schuf die Himmel, aber nicht die Sterne, sondern die Himmel. Das ist das, was wir Kosmos nennen, aber ohne die Sterne drin. Also den luftleeren Raum oder wie wir auch, das Weltall würden wir sagen, ja, ob es luftleer ist, jedenfalls einfach das Weltall hat er geschaffen und die Erde. Zweierlei Dinge hat er am ersten Tag geschaffen und dann kam das Licht dazu. Drei Dinge also. Am Anfang, das heißt, als Gott anfing zu schaffen, am Anfang schuf Gott die Himmel und als Gott anfing, unsere Welt zu schaffen. Von den Engeln ist hier nicht die Rede. Engel ist nicht das Thema in Kapitel 1. Ja, wann er die Engel erschaffen hat, lassen wir mal beiseite. Aber als Gott schuf, ja, und als diese materielle Welt, hat er den Kosmos geschaffen und die Erde. Ja. Und dann hat er das Licht geschaffen. All das geschah am ersten Tag. Die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Also diese Erde, die er geschaffen hat, war offensichtlich eine Erde, die aus Wasser bestand, 2. Petrus 3. Und da schwebte der Geist Gottes in dem, handlungsschwanger, also in der Bereitschaft zu handeln, ja, schwebte der Geist Gottes über den Wassern und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Das war der erste Tag, Gott hat also dann geschieden, Licht und Finsternis. Und dann in Vers 21, Gott schuf die Seeungeheuer. Hier ist das erste Mal, von was anderem die Rede ist als von Materie. Hier ist das erste Mal, dass von Lebewesen die Rede ist. Und da steht wieder das Wort schaffen. Also alles, was bisher berichtet wird, geht immer um Materie. Oder was wir sagen, unsere materielle Welt. Ja. Aber hier die Seeungeheuer und alle sich regenden, lebenden Wesen. Und da steht das Wort Nefesh, das heißt Seelenwesen. Das heißt, Die Tiere sind Seelenwesen, weil sie Leben haben. Ja, Seelen, übrigens, das Wort Seele dürfen Sie nicht zu stark spezifizieren. Seele heißt nämlich nichts anderes als Leben. Lebewesen. Ja, das heißt, Gott hat lebende Objekte hier geschaffen. Das waren die Pflanzen nicht und das waren die Lichter nicht und das waren das Wasser nicht und so weiter. Aber die Seeungeheuer und alles, was dann kam, die Wassertiere, da war was Neues. Und auch die Vögel. Und dann am sechsten Tag, und Gott schuf den Menschen, Vers 27, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Dreimal gleich wird jetzt hier gesagt, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Drei Stufen, Materie, Seelenwesen und jetzt der Mensch. Das sind drei Stufen, wo Gott hier setzt und wo Gott immer weitergeht. Der Mensch ist ein ganz großer Unterschied zu den normalen Seelenwesen, den Tieren. Der Mensch ist ein ganz spezielles Wesen, das Gott schuf und deshalb wird hier noch extra dreimal das Wort schaffen verwendet. Und er wird nämlich im Bilde Gottes geschaffen. Das heißt, nachdem Gott alles fertig gemacht hat, hat er ein Bild von sich selber gemacht und setzt es mitten in seine herrliche Schöpfung hinein. Und sagt so, und jetzt sollen die Menschen wissen, wer der Chef ist. Ich, oder? Er macht ein Bild von sich. Wie der Kaiser von Rom macht ein Bild von sich und stellt es überall auf, um zu zeigen, wer der Herr im Lande ist. Und jetzt macht Gott ein Bild von sich und setzt es mitten in seine Schöpfung hinein. Der Stellvertreter Gottes auf Erden, der Mensch. Und er soll herrschen. Dreimal schuf, und das ist das Schöpfungswerk. Das ist kein Wiederherstellungswerk, das war das Schöpfungswerk. Bitte.
Also, ich habe eine Frage.
Ja.
Gerade wurde gesagt, dass Gott ein Bild von sich uns gegeben hat, also wir. Aber in den Geboten steht doch, dass wir uns kein Bild von Gott machen sollen. Das verstehe ich jetzt nicht ganz.
Wir nicht, er schon. Das ist der Unterschied. Wir dürfen uns kein Bild von ihm machen. Aber er macht sehr wohl ein Bild von sich. Weil er ist der Einzige, der weiß, wie er ist. Und er kann sich bildhaft darstellen. Und er macht den Menschen. Und damit haben wir das Bild. Wenn der Mensch jetzt wieder hergeht und sagt, jetzt mache ich auch noch ein Bild von Gott, woher will denn der Mensch wissen, wie Gott ist? Jedes Bild, das der Mensch von Gott macht, ist eine Lüge. Weil er nur irgendeine Seite von Gott vielleicht zeigen kann, wenn er das überhaupt kann. Er kann gar nicht Gott bildhaft darstellen. Würde er ihn bildhaft darstellen, würde er ihn entstellen. Und das erlaubt Gott nicht. Das wäre eine Misshandlung Gottes. Jetzt zu dem Wüst und Leer. Wüst und leer bedeutet eigentlich, und hier haben wir wieder ein bisschen ein Problem mit der Übersetzung. Wüst und leer bedeutet eigentlich mangelnde Form. Wüst heißt mangelnde Form und leer heißt mangelnder Inhalt. Also es fehlte zweierlei am ersten Tag. Eine Gestalt, eine Form, eine geordnete Form. Und das Zweite, es fehlte Inhalt. Und was macht Gott? Die ersten drei Tage löst er das Problem Nummer eins und die zweiten drei Tage löst er Problem Nummer zwei. Das heißt, die ersten drei Tage beschäftigt Gott sich damit, um aus der Formlosen, aus dem Mangel an Form, das einmal herzustellen, Ordnung. Und was macht er? Er teilt, dreimal teilt er. Am ersten Tag teilt er, scheidet er Licht und Finsternis. Am zweiten Tag scheidet er oben und unten, Wasser oben und Wasser unten. Und am dritten Tag scheidet er Wasser unten links und das Trockene rechts oder umgekehrt. Ja. Das heißt, er nimmt das auseinander, das Land und Meer wird geschieden. Und jeweils entsteht durch die Scheidung ein neuer Lebensraum. Am ersten Tag ist der Lebensraum, der überhaupt entsteht, ist der Raum, der Kosmosraum, würde ich so sagen, der ganze Raum, was wir Kosmos nennen, Am zweiten Tag entsteht Wasser, durch die Scheidung von Wasser unten und Wasser oben entsteht das, was wir Atmosphäre nennen. Die Bibel nennt das Himmel oder Ausdehnung, also Himmel im Sinne von Sky auf Englisch, also Wolkenhimmel oder Atmosphärenhimmel. Ja. Und am dritten Tag entsteht das Neue, das entsteht, ist der Lebensraum Land. Und genau in der Reihenfolge wird gefüllt. Am vierten Tag wird der Kosmos gefüllt mit Sternen drinnen und Sonne und Mond. Am fünften Tag wird das Wasser, der Wasserraum, der entstanden unten, oder, der wird gefüllt mit Wassertieren. Und der Atmosphärenraum, der wird gefüllt mit Vögeln. Und am sechsten Tag wird der Landraum gefüllt mit Landtieren und Menschen. Also Gott ist sehr strukturiert in seiner Schöpfung. Und er lässt sich Zeit, er lässt sich 6 Tage Zeit und macht diese Ordnung. Hat also nichts damit zu tun, dass Gott am Anfang schon alles in einem Moment geordnet hätte und dann kam irgendjemand, hat alles wieder durcheinander geworfen und dann hat Gott noch einmal 6 Tage geschaffen. Nein, so war das nicht. Also Wüst bedeutet nicht Chaos, sondern Abwesenheit von geordneter Form. Und leer bedeutet Abwesenheit von Inhalt, von Fülle. Jetzt kommen so Leute und sagen, ja, aber steht doch nicht in Jesaja 45, Vers 18, dass Gott die Erde als eine Wüste, als eine Öde geschaffen hat? Nicht als eine Öde geschaffen hat, sondern um bewohnt zu werden. Ich lese das. Jesaja 45, 18. So sagt Jahwe, der die Himmel geschaffen hat. Er ist Gott, der die Erde gebildet und sie gemacht hat. Er hat sie bereitet, nicht als eine Öde hat er sie geschaffen, um bewohnt zu werden hat er sie gebildet. Und jetzt sagen manche, na, siehst du, er hat sie nicht als Öde geschaffen, folgedessen hat er sie am ersten Tag schon fertig geschaffen, nicht als Öde und Wüste, und dann kam der Satan und hat sie kaputt gemacht und dann wurde sie eine Wüste und eine Öde. Das klingt im ersten Moment gut, oder? Aber es ist nicht. Denn was dort in Jesaja 45, Vers 18 gesagt wird, dass Gott die Erde nicht als Öde oder als Wüste erschaffen hat, sondern dass sie bewohnt werde, das bezieht sich auf das Schöpfungswerk, das geschaffene Sechstagewerk. Als das Sechstagewerk fertig war, hat Gott dieses fertige Werk, hat er nicht als Öde geschaffen, sondern hat es geschaffen, um bewohnt zu werden. Ja? Er bezieht sich auf die geschaffene Erde, auf die ganz fertig geschaffene Erde. Das heißt, er bezieht sich auf das, was ab dem sechsten Tag war, da war, nicht auf das, was am ersten Tag da war. Ein weiteres Argument, eine Zerstörung der ursprünglichen Schöpfung wird nirgends erwähnt in der Bibel. Das heißt, wenn wir schon sowas behaupten, müssen wir doch von der Schrift her das irgendwie, müsste doch die Schrift das sagen. Ja? Also eine Zerstörung der ursprünglichen Schöpfung müsste irgendwie erkennbar sein. Man kann es nicht zwischen die Zeilen lesen und sich ja nur einfach hineindenken. Das wäre spekulatives Umgehen mit dem Wort Gottes. Viertes Argument. Der Tod kam nicht durch den Fall Satans in die Welt, sondern durch den Sündenfall des Menschen. Ganz wichtiger Punkt. Tod bringt Zerstörung und Vergänglichkeit. Diese drei Dinge, Tod, Zerstörung und Vergänglichkeit, diese drei Dinge gibt es erst seit dem Sündenfall. Das heißt, vor dem Sündenfall sind Tiere nicht gestorben, gab es keine Zerstörung und gab es keine Vergänglichkeit. Die Schöpfung sehnt sich nach der Wiederherstellung in den ursprünglichen Zustand. In Römer 8 ist davon beschrieben, dass die Schöpfung sich danach sehnt. Aber wie kam es dazu, dass die Schöpfung in diesen Zustand kam? Es steht dort in Römer 8, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie der Vergänglichkeit unterworfen hat. Ich lese euch das vor. Römer 8, die Schöpfung ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Römer 8, Vers 20. Denn der Nichtigkeit wurde die Schöpfung unterstellt. Nicht von sich aus, sondern durch den, der sie unterstellte, auf Hoffnung. Weil auch selbst sie, die Schöpfung, von der Versklavung an die Verderblichkeit freigemacht werden wird in die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Die ganze Schöpfung seufzt und liegt in Wehen. Also, hier ist davon die Rede in Römer 8, dass die Schöpfung unter der Vergänglichkeit unterworfen wurde, nicht von sich aus, sondern durch Gott, er hat sie der Vergänglichkeit unterworfen. Und sie sehnt sich, befreit zu werden. Und der Tod kam nicht einfach durch den Fall Satans in die Welt, sondern der Tod kam durch den Sündenfall des Menschen in die Welt. Das steht in Römer 5, Vers 12. Da heißt es, durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Römer 5, Vers 12. Durch die Sünde des Menschen nämlich. Nicht durch eine Sünde Satans kam der Tod, sondern durch die Sünde des Menschen kam der Tod in die Welt. Und dieser eine Mensch, der sündigt, der Zusammenhang macht klar, dass es um Adam geht. Es geht nicht um irgendeinen Satan oder so, sondern um einen Menschen, nicht um einen Engel, der sündigte, sondern um einen Menschen, Adam. Das ist also auch noch ein Argument, das man anführen könnte, dass diese These, dass die zwischen Vers 1 und Vers 2 geschah der Fall Satans und dadurch wurde die Welt wüst und leer, das kann man dem entgegenhalten. Fragen dazu? Das waren also jetzt 4 Argumente. Ich wiederhole, 4 Argumente. Das erste Argument war 2. Mose 20, Vers 11. In 6 Tagen hat Gott Himmel und Erde erschaffen. Das zweite Argument war, wüst bedeutet nicht Chaos, sondern Abwesenheit von geordneter Form. Und Gott hat genau dieses dann geformt in den 6 Tagen, und 3 plus 3. Dann das dritte Argument war, eine Zerstörung wird nirgends in der Schrift erwähnt. Eine Zerstörung der ursprünglichen Schöpfung. Und das vierte Argument war, der Tod kam nicht durch den Fall Satans und durch den Tod und auch die Zerstörung nicht durch den Fall Satans. Also hier geht es darum, dass ein Problem ist. Was haben wir jetzt gemacht? Wir wollen ja immer auch darüber nachdenken, wie gehen wir an schwierige Fragen heran. Wir haben Parallelstellen angeschaut. Wir haben den hebräischen Text genau angeschaut. Und wir haben dann auch noch den großen Kontext, den großen Zusammenhang angeschaut. Wir haben einfach noch geschaut, was sagt die Bibel sonst noch über Zerstörung oder über Tod und so weiter. Also das ist hier der Weg, den wir gehen müssen. Alles klar oder alles nicht oder unklar? Verständlich. Dritte Frage. Dritte Frage. Starb Adam an dem Tag, an dem er sündigte? Kapitel 2, Vers 17. An dem Tag, an dem du sündigst, wirst du sterben. Bitte? Starb Adam an dem Tag, an dem er sündigte? Gott hat ihm gesagt, in Kapitel 2, Vers 17, an dem Tag, an dem du sündigst, wirst du sterben. Wird euch vielleicht jetzt die Antwort verwundern, aber die Antwort ist ja, er starb, und zwar total. Er starb in jeder Hinsicht, sagst du, ja, geistlich. Ja klar, geistlich, es geschah eine Entfremdung von Gott, aber es geschah noch viel mehr. Woher erfahren wir, was eigentlich beim Sündenfall geschah? Wir müssen wieder ins Neue Testament gehen. Das Neue Testament klärt uns auf über das Wesen des Menschen. Und es hat sich was so grundlegend verändert an dem Tag, an dem Adam gesündigt hat, das können wir Tod nennen. An dem Tag zog nämlich der Tod in sein Leben ein. Er starb zwar nicht physisch sofort, aber er begann zu sterben. Er wurde sterblich und in diesem Sinne ist er tot. Jetzt muss ich das nur noch biblisch belegen, oder? Römer 8, Vers 10. Römer 8, Vers 10. Und 11. Wenn Christus in euch ist, ist der Leib tot wegen der Sünde. Andererseits der Geist Leben wegen der Gerechtigkeit. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten erweckte, in euch wohnt, wird der, der Christus von den Toten erweckte, auch eure sterblichen Leiber lebend machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. Was sagt Paulus hier? Römer 8, Vers 10. Er redet zu Christen. Und die Christen haben ein Problem. Das Problem ist die Sünde. Sie sündigen, es zieht sie immer wieder zur Sünde hin. Und mehrmals ist in diesem Abschnitt vom Tod die Rede. Zum Beispiel in Kapitel 7, Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich befreien aus diesem Leib des Todes? Da kämpft er, er merkt es, zieht ihn immer wieder zum Sündigen hin und er reißt sich zusammen und er möchte nicht, aber er tut es dann trotzdem. Und dann sagt er, wer wird mich befreien von diesem Leib des Todes? Das Problem sind die Glieder, sagt er, in meinen Gliedern. Glieder, das sind Teile des Leibes. Ja? Und das Problem liegt da. Der Tod ist da drinnen. Der Tod im Topf, sagen manche. Ja? Der Tod. Kapitel 8, Vers 6, das Sinnen des Fleisches ist tot. Das heißt, dass die Gesinnung des Fleisches, das tendiert in Richtung Tod. Weiter, Vers 13. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr im Begriff zu sterben. In jeder Hinsicht. Physisch, aber noch viel mehr, auch geistlich. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, geht ihr einem ewigen Tod entgegen. Das Problem ist in Kapitel 8, in Römerbrief, das Leib, der Leib. Wie kann der Mensch befreit werden von diesem Leib? Oder wie besser noch gesagt, wie kann der Leib befreit werden von diesem ganzen Zustand, in dem er steckt? Vers 23. Da heißt es, wir, die wir die Erstlingsgabe den Geist haben, auch wir seufzen in uns selbst, während wir auf die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes warten. Es geht offensichtlich um den Leib in Kapitel 8. Und jetzt sagt er dort in Vers 10, wenn Christus in euch ist, also wenn ihr gläubig seid, der Heilige Geist ist eingezogen, dann ist der Leib zwar tot. Sagst du, ja, so tot ist er nicht. Der bewegt sich immerhin noch. Was meint er? Der Leib ist doch tot. Der nächste Vers erklärt, was das Tod heißt. Vers 11 erklärt Vers 10. Man braucht nur den Zusammenhang schauen. Was sagt er in Vers 11? Schaut selber nach. Was sagt er in Bezug auf den Leib in Vers 11? Habt ihr es? Römer 8, Vers 11.
Also wenn nun der Geist dessen, der Jesus von dem Tod auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus, von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt.
Wie nennt er den Leib dort in Vers 11? Sterblich. Sterblich. Aber in Vers 10 hat er gesagt, tot. Was heißt das? Was ist die Schlussfolgerung?
Unser sterblicher Leib ist tot.
So ist es. Unser sterblicher Leib ist tot. Die Tatsache, dass er sterblich ist, zeigt, dass er tot ist. Sterblichkeit ist tot. Gott sagt zu Adam, an dem Tag, an dem du sündigst, wirst du tot sein, wirst du sterben. Das heißt, sterblich. Jetzt geht es dem Tod entgegen. Und an dem Tag ging es dem Tod entgegen. Das heißt, das Neue Testament hilft uns, 1. Mose Kapitel 3, Kapitel 2, Vers 17 zu verstehen. Paulus in Römer 8 gibt uns Klarheit, was 1. Mose 2, Vers 17 heißt. An dem Tag, an dem du stirbst, an dem du sündigst, wirst du sterben. Das heißt, wirst du beginnen zu sterben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Todeskräfte dann ganz durchgedrungen sind. Versteht ihr? Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben eigentlich wieder, wir haben versucht, Parallelstellen zu suchen, den größeren Zusammenhang zu suchen und schauen, wo gibt uns das Neue Testament Antwort auf diese Frage. Es ist oft so, dass wir im Neuen Testament Antworten finden auf Fragen im Alten Testament. Fragen dazu? Zu dieser ist das geklärt? Oder habt ihr da Einwände oder Fragen? Wenn nicht, gehen wir weiter. Geht es in der Geschwindigkeit? Ist okay so? Oder sagt ihr, es ist zu schnell?
Prima.
Prima, okay, gut. 1. Mose 3, Vers 16. Nächste ziemlich heftige, diskutierte Frage. Nicht Widerspruch, aber großes Problem, das hier entsteht. 1. Mose 3, Vers 16. Ist eine Folge des Sündenfalls, dass die Frau Verlangen hat, über den Mann zu herrschen. Jetzt wird's heiß, oder? Lesen wir den Text. 1. Mose 3, Vers 16. Zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft mit Schmerzen, sollst du Kinder gebären, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Jetzt kommt das Argument von gewissen Auslegern der Schrift, also lieben Brüdern, die sagen, beachte mal, dasselbe Wort mit dem Verlangen kommt auch dann in Kapitel 4 vor. Dort heißt es von der Sünde, in Kapitel 4, Vers 7, spricht Gott zu Kain, er soll den Kopf nicht auf den Boden richten. Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich, nämlich das Gesicht. Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Nach dir wird ihr Verlangen sein, das heißt, um über dich zu herrschen, oder? Die Sünde möchte über dich herrschen. Und dann sag mal, wenn dort das Verlangen ist, um über den Menschen zu herrschen, dann ist doch auch in Kapitel 3, Vers 16 das Verlangen, um über den Mann zu herrschen. Also die Frau hat das Verlangen, über den Mann zu herrschen. Klingt im ersten Moment gut, oder? Oder schlimm, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Klingt im ersten Moment logisch. Aber bei genauerem Hinsehen werden wir merken, das ist nicht stichhaltig. Wieso nicht? Der Satz hier ist als Folge, eigentlich als Strafe gedacht für die Sünde. Das heißt, was hier gesagt wird über Eva, ist eine Bestrafung. Gott spricht hier ein Gericht aus. Zu dem Adam sagt er etwas, zu Eva sagt er etwas und zur Schlange sagt er etwas. Und alle drei bekommen ihre Strafe nach dem Sündenfall. Die Strafe der Frau wird so beschrieben, also Mühsal bei der Schwangerschaft wird vermehrt, also es wird ihr schwer, es wird harte Arbeit sein, die Schwangerschaft. Mit Schmerzen soll sie Kinder gebären. Zur Frau sage ich, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und jetzt ist die Frage, ist der nächste Satz auch noch eine Strafe oder ist er eine Feststellung? Nach deinem Manne wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Wenn wir jetzt, denken wir das mal durch, jetzt müssen wir logisch durchdenken, langsam logisch durchdenken. Wenn da hier gemeint wäre, die Frau hat das Verlangen, über den Adam zu herrschen, er aber, der Adam, wird über sie herrschen, das würde bedeuten, dass die Herrschsucht der Frau eine Strafe ist, die sie halt bekommen hat aufgrund des Sündenfalls, und es ist halt so, sie muss damit leben. Denn sie muss auch mit den körperlichen Schmerzen bei der Schwangerschaft leben und mit der Mühsal. Merkt ihr was? Das ist aber eine moralische Sache, für die Gott den Menschen zur Verantwortung zieht. Er darf nicht über den anderen Menschen herrschen oder das Verlangen, wenn sie das Verlangen hätte, oder? Über ihn Herr zu sein, wäre das ein böses Verlangen, und Gott bestraft die Sünde. Das wäre eine Sünde. Und Gott würde das bestrafen. Wenn das aber eine Folge des Sündenfalls ist, dann hieße das, die arme Frau ist jetzt ausgeliefert einer Sünde, für die Gott sie wieder dann zur Verantwortung zieht. Das heißt, die Frau hat als Strafe für ihr Vergehen, hat sie eine ständige Sünde, ein ständiges Vergehen, nämlich immer Herrschsucht über den Mann. Versteht ihr meinen Gedankengang? Aber die Folgen, wenn man schaut, die Strafe als Folge des Sündenfalls ist nicht eine Sünde. Die Strafe als Folge des Sündenfalls sind hier Beschwerden, sind hier Schmerzen. Die Strafe ist auch, dass es einen zur Sünde hinzieht, aber das Tun der Sünde ist nie eine Strafe, ist nie als Strafe des Sündenfalls gedacht. Ich kann nie sagen, ha ja, jetzt habe ich halt gelogen und gestohlen. Was will er denn? So hat er mich ja, seit dem Sündenfall hat er mich ja so gemacht. Das ist ja die Strafe des Sündenfalls, dass ich lüge und stehle. Und die Frau könnte sagen, ja und? Ich will halt herrschen über den Mann, das ist halt die Folge des Sündenfalls. Nein, das kann nicht sein. Das Verlangen, über den Mann zu herrschen, wäre schon eine Sünde. Das wäre nicht eine Tendenz zur Sünde, sondern das wäre schon Sünde. Er kennt den Unterschied zwischen Tendenz zur Sünde und Sünde. Sündentat. Das Baby, das geboren wird, liegt da so schön lieblich in der Wiege und es hat eine Tendenz zur Sünde in sich. Es schlummert in ihr die Macht der Sünde. Das heißt, ich brauche gar nichts tun. Ich brauche nur zuschauen, wie das Kind älter wird. Es wird von sich aus zum Sündigen hin tendieren. Das heißt aber nicht, dass es die Sünde, die es tut, dass die entschuldbar ist. Nein. Nur der Drang zum Sündigen hin, für den kann das Kind eigentlich nichts. Aber es darf nicht sündigen. Wenn es sündigt, dann wird Gott es zur Verantwortung ziehen. Ja? Jeder Mensch, der sündigt, wird vor Gott zur Verantwortung gezogen, und jeder Mensch, der sündigt und keine Vergebung annimmt, geht ewig verloren. Hier geht es aber nicht darum, dass die Frau über den Mann herrschen wird, oder die Frau das Verlangen hat, über den Mann zu herrschen, sondern die Frau hat Verlangen nach einem Mann. Nach dem Mann hat sie Verlangen. Und gerade von dem Mann bekommt sie Schwangerschaft. Und gerade das bringt ihr Schmerzen und Mühsal bei der Geburt. Versteht ihr? Und gerade dieser Mann wird weiterhin Herr in der Ehe sein, so wie es nämlich Gott ursprünglich schon gesagt hat. Dass er über sie Herr sein wird, ist nämlich nicht eine Folge des Sündenfalls, sonst hat er ja vorher schon gesagt. Da ist der Adam und er macht ihm die Eva als Gehilfin. Sie ist ihm unterstellt, sie sind nicht ebenbürtig, was ihre Rollen betrifft, sondern der eine ist unterstellt dem anderen. Das heißt, sie ist Gehilfin des Mannes, der zuerst geschaffen wurde. Er ist Haupt und sie ist Gehilfin. Das ist Schöpfungsordnung, hat überhaupt nichts mit Sünde zu tun. Nach dem Sündenfall, der Unterschied war der, dass nach dem Sündenfall sie ein Verlangen hat nach diesem Mann, gerade von dem sie Kinder bekommt, schwanger wird, und dass ihr das Los schwer sein wird mit der Geburt. Könnt ihr mir folgen? Es wäre auch schrecklich, so zu denken, dass jede Frau herrschsüchtig sei von Natur. Das ist gar nicht der Fall. Es ist nicht jede Frau herrschsüchtig über den Mann von Natur. Die Tendenz zur Sünde ist vorhanden in verschiedenen Farben. Aber nicht die, dass sie das Verlangen hat, über, dass die Frau immer das Verlangen hätte, über den Mann zu herrschen. Die Sünde bringt es leider dahin, dass das bei vielen Frauen auch so entstehen kann, wenn sie sich gehen lässt. Ja? Und wenn sie sich vor allem, wenn sie falsch informiert wird, wenn sie falsch gelehrt wird, ja, wenn sie falsch gepolt wird in diese Richtung, dann wird das so. Aber das wäre zu weit, geht weit über den Text hinaus. Hat jemand eine Frage dazu? Das nächste. Wer sind die Söhne Gottes? 1. Mose 6, Vers 1. 1. Mose 6. Wer sind die Söhne Gottes? Entstanden die Riesen durch geschlechtlichen Verkehr von Dämonen mit Menschen? Wurden die Menschen nach der Flut 120 Jahre alt? Eigentlich drei Fragen. Als die Menschen sich mehrten auf der Fläche des Erdbodens, gab es Heiraten, und zwar änderte sich etwas in der Heiratsgewohnheit der Menschen, offensichtlich. Denn Gott sagt hier, als sie sich zu vermehren begannen und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, wie schön sie waren oder dass sie schön waren, und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Was hier auffällt im Text ist, das, was ihnen angekreidet wird, ist nicht, dass sie heirateten, sondern dass sie heirateten, wen sie wollten. Hier ist ein Problem. Schaut mal in den Text. Sie sahen, die Söhne Gottes sahen die Töchter der Menschen, wie schön sie waren, und sie nahmen sich von ihnen zu Frauen, welche sie wollten. Nach Belieben. Nach Belieben haben sie geheiratet. Und daraufhin sagt Gott, mein Geist soll nicht ewig im Menschen rechten, da Fleisch ist, seine Tage seien 120 Jahre. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Also hier haben sich ja die Theologen schon recht stark damit auseinandergesetzt, mit dieser Frage. Manche meinen, aha, hier haben wir Dämonen, die heiraten dann Menschentöchter und daraus werden die Riesen. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen. So steht es nicht da. Von Dämonen ist hier gar keine Rede. Sagen wir, ja, aber steht doch da die Söhne Gottes. Nun, wer sind Söhne Gottes? Der Ausdruck Sohn Gottes wird verschieden gebraucht in der Bibel. Söhne bedeutet in Hebräischen kann sehr viel bedeuten. So ein Sohn ist jemand, der so ist wie der Vater oder der auf der Seite des Vaters oder ihm steht oder ihm gehört. Zum Beispiel wird einmal ein Knecht, der Knecht Abrahams wird Sohn seines Hauses genannt. Der Knecht Abrahams war aber nicht sein Sohn, physischer Sohn, aber weil er so stark mit der Familie Abraham verbunden war, ist er ein Sohn seines Hauses. Ja? Noah war ein Sohn von 500 Jahren. Steht nicht in euren deutschen Bibeln, aber in der hebräischen Bibel steht das so. Noah war ein Sohn von 500 Jahren. Wie kann man ein Sohn von 500 Jahren sein? Das gemeint ist, er war einfach 500 Jahre alt. Ja. Kinder Gottes werden mal Kinder des Lichtes genannt. Kinder des Lichtes, wieso? Das Licht gebiert doch keine Kinder. Nein, aber sie stehen mit dem Licht in Verbindung. Sie gehören dem Licht und sie gehören zum Licht. Und andere werden Kinder des Fluches genannt, weil sie dorthin gehören, zu dem Fluch. Ja? Der Ausdruck Kind oder Sohn kann also recht allgemein gebraucht werden. Man muss nicht gleich an Geburt denken. Sagt man, ja, das passt auf die Engel. Stimmt, in Hiob werden tatsächlich die Engel Söhne Gottes genannt. dann heißt es, als die Söhne Gottes vor Gott traten, dann trat auch der Satan hin. Ja? Also die Söhne Gottes waren die Engel und der Satan hat die Gelegenheit wahrgenommen und ist dann auch noch dazugekommen. Ja? Übrigens, der Satan wird in der Bibel nie Sohn Gottes genannt. Satan ist nie einer der Söhne Gottes, auch nicht in Hiob 1. Er wird extra herausgenommen, oder? Der Satan. Der Satan ist übrigens eine Bezeichnung, ist kein Name. Der Satan heißt der Widersacher. Ein Widersacher Gottes ist nicht ein Sohn Gottes. Ein Widersacher Gottes ist ein Feind Gottes. Ja. Aber die Engel, die zu Gott gehören, weil sie im Licht mit Gott leben, die heißen Söhne Gottes. Und die Menschen, die auf seiner Seite stehen, heißen auch Söhne Gottes. Zum Beispiel die Israeliten, die er herausgeführt hat aus Ägypten, die nennt er seinen erstgeborenen Sohn. Und die Kinder des Lichts, die Menschen, die auf der Seite des Lichts stehen. Es gibt den Ausdruck Sohn auch anders noch. Die Söhne des Hochzeitsmahles, das waren die Hochzeitsgäste. Die Söhne des Hochzeitsmahles. Das ist eine typische hebräische Ausdrucksweise. Ja. Steht nicht in der deutschen Bibel, aber in der griechischen steht es. Genauso steht es dort. Die Söhne des Hochzeitsmahles. Und was haben wir da noch? Wenn hier also der Ausdruck Söhne Gottes steht, müssen wir theoretisch mal beides gelten lassen. Entweder waren es hier Menschen, die auf der Seite Gottes standen, oder es waren Engel, die auf der Seite Gottes standen. Aber was es nicht ist, ist Dämonen. Dämonen sind ausgeschlossen. Also die These mit den Dämonen ist schon von vornherein draußen. Dämonen können es nicht gewesen sein, denn die würden niemals Söhne Gottes genannt werden. Also wenn schon, dann gute Engel. Aber gute Engel tun sowas nicht. Sag ich, ja, aber dann sind sie böse geworden. Ja, Moment einmal. Böse geworden sind sie beim Sündenfall der Engel, dann waren sie Dämonen. Das war vorher. Und es gibt nur einen Sündenfall der Engel in der Bibel. Die Bibel berichtet nur einen Sündenfall der Engel. Das war dort, wo sie mit dem Satan zusammen abgefallen sind von Gott. Also die Dämonenthese stößt hier schon mal auf große Schwierigkeiten. Abgesehen davon ist ja so, dass die Engel kein geschlechtliches Verlangen haben. Die Engel sind keine Geschlechtswesen, die irgendwie sexuelle Lust hätten oder sogar Hormone hätten, die gerne Menschen heiraten würden. Nein, das haben die nicht. Der Herr Jesus sagt, in der Ewigkeit werden wir sein wie die Engel, ohne geschlechtslos, ohne dass man Frau und Mann unterscheidet sogar. Also wenn nicht mal, die Engel sind nicht mal Männer, oder also man kann nicht sagen, die Engel sind Männer gewesen und die haben dann Frauen geheiratet. Die waren keine Männer. Die sind weder Männer noch Frauen. Ja? Folgedessen können sie gar nicht Frauen heiraten. Ja? Also die These mit den Engeln stößt auf große Schwierigkeiten. Die Engel haben keine physischen Leiber, und es geht hier um die Menschheit der Erde. Und die Strafe, die kommt, betrifft Wesen der Erde. Das heißt physische Wesen, denn die werden im Wasser erstickt. Die Engel hätten nur gelacht, weil von einer Flut, eine Flut stört die Engel nicht, oder? Die brauchen keine, die können nicht ertränkt werden, die Engel. Aber die Strafe, die hier kommt, ist die Flut, ist nur für Menschen gedacht. Das heißt, die ganze Engelthese bringt Schwierigkeit über Schwierigkeit. Übrigens auch der Zusammenhang spricht in keinem Wort von Engeln. Im Gegenteil, es ist die Rede von Geschlechtsregistern. Es sind hier Geschlechtsregister gegeben in Kapitel 5. Und dann ist auch das Geschlecht des Noah wird weiterhin behandelt. Und das Los der Menschen, der Zeitgenossen Noahs wird gesprochen. Von Engeln gar keine Rede. Also diese These scheint so große Schwierigkeiten zu bringen. Außerdem ist es genau das, was die griechische Mythologie hat. Also das heißt, die Fantasien der Religionen der damaligen Welt, das war sowas, dass es Halbgötter gab. Ja, und die Götter haben sich mit den Menschen verbunden. Das ist griechische Fantasie. Ja. Ja, Ja, aber wieso steht dann die Töchter, wieso steht das dann so gegenüber? Die Söhne Gottes und die Töchter der Menschen. Das ist das Hauptargument derer, die das vertreten, dass das Engel sind. Da muss man Acht geben. Denn dieser Ausdruck Söhne Gottes und Töchter der Menschen bedeutet im Hebräischen, wenn das so dasteht, bedeutet im Hebräischen sehr oft einfach die Töchter der anderen Menschen. Ich gebe euch ein paar Beispiele. In Richterbuch, ich muss gerade den Vers suchen, in Richter 16, Vers 7, lest mal, was da steht. In Richter 16, kann man jemand das vorlesen? Richter 16, Vers 7. Geht es um Simson und um die Menschen. Ja, Uwe, liest du gerade vor. Ah, du hast gerade. Also, wer liest?
Wenn man mich fände mit 7 frischen Stricken, die nicht ausgetrocknet sind, so würde ich schwach werden und würde sein wie ein anderer Mensch.
Wie ein anderer Mensch. Steht bei dir in deiner Übersetzung eine Klammer bei dem Wort anderer?
Nee.
Nee. Sollte aber. Bei anderen steht eine Klammer, oder? Also die, wo eine Klammer steht, bei anderen oder übrige, die haben eine gute Übersetzung. Die, wo keine Klammer steht, die haben eine nicht so gute Übersetzung. Ja, wieso? Weil das hebräische Wort andere existiert nicht. Im Hebräischen gibt es das Wort andere gar nicht. Also ich meine, an dieser Stelle gibt es es nicht. Ja? An dieser Stelle steht einfach, dann würde ich wie die Menschen. Aber die Übersetzer haben sich gedacht, das kann man doch nicht schreiben. Dann würde ich wie die Menschen, da denken die Leser, der Simson sei kein Mensch gewesen. Oder? Aber im Hebräischen, das hilft uns zu verstehen, das Wort, dann würde ich wie die Menschen, da wird der logische Hausverstand vorausgesetzt, dass man weiß, dass Simson auch ein Mensch ist. Das heißt, dann würde ich wie die Menschen, heißt, dann würde ich wie die anderen Menschen. Und wenn hier... Also das Wort andere oder übrige Menschen muss man sich hier ergänzen, deshalb in Klammer hinzufügen. Andere Stelle, Jeremia 32, Vers 20. Kannst gerade nochmal prüfen, Roman. Jeremia 32, Vers 20. Ja, gerne.
Der zu zeigen, runtergetan im Land Ägypten und bis auf diesen Tag sowohl an Israel auch als an anderen Menschen und dir und deinem Namen gemacht hast, wie es an diesem Tage ist.
Steht andere in Klammer? Wieder nicht.
Ja, also bei der Michaela schon.
Ah, bei der Michaela steht es in Klammer. Gut, also, hier ist der gleiche Fall, oder? Dann, es heißt ja sowohl an Israel als auch an den Menschen. Sind denn die Israeliten keine Menschen? Ja, klar sind die Israeliten Menschen. Und man muss sich das Wort andere einfach ergänzen. Ja? Das heißt, das kommt öfters vor, dass der Hebräer so schreibt. Ja? Und genauso haben wir es hier in 1. Mose 6, Vers 1. Die Söhne Gottes, die haben sich umgeschaut nach den Töchtern der anderen Menschen. Sie selber waren nämlich auch Menschen. Ja? Der übrigens sonst noch lebenden Menschheit, könnte man auch sagen. Ja? Die haben sich umgeschaut nach den Töchtern der Menschheit und haben aber wahllos geheiratet. Was war passiert? Nun, es war ja so, wer den Zusammenhang hat, der weiß es. Der Kain hat sich nämlich getrennt von Adam, Familie Adam. Da war Familie Adam und Kain hat sich getrennt, wohnte ganz woanders mit seiner Frau und gründete ein eigenes Geschlecht in der Ferne von Adam. Adam hat sich vermehrt, also über Seth und die anderen Kinder, die sie noch hatten. Und Kain hat sich vermehrt. Und die haben unter sich geheiratet. Aber jetzt haben die Menschen, jetzt hat sich mittlerweile, die Menschheit hat sich weit verbreitet. Und jetzt haben die Söhne Gottes, das heißt die, die in dem Bereich des Lichtes geblieben sind, im Bereich Adams in dem Fall, die haben jetzt nicht mehr darauf geachtet, unter sich zu heiraten, sondern sie haben geschaut, die Menschen, die sind auch schön, die Töchter der Menschen dort, der übrigen Menschheit, was sonst noch gibt, die sind auch schön und haben dann einfach geheiratet, wie sie wollten, beliebig. Das heißt, sie haben nicht mehr nur auf der gläubigen Seite oder auf der Adam-Seite geheiratet, sondern auch auf der Kain-Seite. Und da hat sich dann das Böse in ungeahntem Maße vermehrt. Das ist interessant, durch diese Ehen. Und es war und es steht auch da, dass es zu jener Zeit auch Riesen gab auf der Erde. Wenn es heißt zu jener Zeit, auch danach, habt ihr das so? In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch danach. Steht das auch bei euch so? Und auch danach. Wenn es und auch danach war, ja, als die Menschen, auch danach, als die Söhne Gottes zu den Menschen, zu den Töchtern der Menschen eingingen, dann heißt das, heißt es auch davor. Also es gab Riesen auch danach und auch davor. Das heißt, die Riesen waren nicht nur die Frucht von den Ehen, von den Mischehen, sondern es gab schon bevor die Mischehen stattfanden, gab es schon Riesen. Aber gerade danach, als sich die Geschlechter alle vermengten, da wurden dann die Riesen in besonderem Maße, sind in besonderem Maße aufgefallen, sodass sie, von da heißt es, das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Was hier einfach betont wird, ist, dass es Bosheit, die Bosheit war groß und es gab hier sogar so diese besonderen Enakita, heißen sie später, Enakita, das heißt im Griechischen, im Hebräischen ist dieser Ausdruck Riesen derselbe Ausdruck wie in 4. Mose. Nach der Flut gibt es die auch noch übrigens, nach der Flut in 4. Mose, die Enakita, die Riesen. Das heißt also, dass auch noch von den Nachkommen Sem, Ham und Japhets, ja, waren immer noch Riesen. Das heißt, die Riesen waren das Riesen entstanden war in den Genen vorhanden. Gott hat es in die Gene gegeben, dass es Riesen gab. Nicht nur aus den Mischehen sind die Riesen entstanden, sondern es gab auch vorher schon Riesen und auch nach der Flut gab es auch noch Riesen. Damit möchte ich jetzt schließen. Soweit einmal sollte uns klar sein, so schwierig die Frage ist, ich meine, sie ist nicht unlösbar. Manche meinen, sie sagen, ja, da sind Christen verschiedener Meinung, die einen denken so, die anderen so. Ich meine, es ist nicht unlösbar, wenn man der Sache auf den Grund geht und wenn man beachtet den Zusammenhang, und der Zusammenhang ist hier Geschlechtsregister. Und dass sie 120 Jahre alt wurden, das steht auch nicht da. Es heißt nur, dass Gott ihnen 120 Jahre gibt. Also Gott wartet. Gott wartet und bringt das Gericht nicht gleich, sondern seine Tage sollen 120 Jahre sein, von jetzt an gerechnet. Und dann mache ich Schluss. Dann werde ich ein Gericht schicken. Das ist hier der Gedanke. Denn ansonsten würde ja das nicht übereinstimmen mit der Bibel, denn sie sind ja nicht, die Menschen nach der Flut sind ja nicht 120 Jahre alt geworden. Es sind nur ganz wenige 120 Jahre alt geworden. Mose zum Beispiel, ja. Aber die meisten sind jünger, also sind weniger alt geworden. Und knapp nach der Flut sind sie noch älter geworden, 400 Jahre und 200 Jahre. Also es geht nicht um das Lebensalter, sondern es geht um die Zeit, die Gott ihnen noch gibt. Dieses noch muss man sich ergänzen. Seine Tage seien 120 Jahre im Sinne von noch 120 Jahre. Aber das muss man sich oft ergänzen. Jetzt haben wir recht viel gearbeitet. Wenn ihr noch Fragen habt, die für morgen wichtig wären, die sagt, könnte man diese und jene Frage doch noch auch bringen morgen, dann dürft ihr mir die gerne geben. Entweder schriftlich oder mündlich nachher. Könnt ihr einfach sagen, können wir bitte morgen noch die und die Frage behandeln, wenn es möglich ist. Also wenn ich darauf eingehen kann überhaupt. Also dann wollen wir hier schließen.